Kennen Sie das? Aufgaben, die Ihnen noch vor kurzem sehr viel Spaß gemacht haben, nerven Sie plötzlich unendlich. Sie sind häufig aggressiv und haben das Gefühl, nur noch wie eine Maschine irgendwelche Dinge erledigen zu müssen, die sich wieder Mount Everest vor Ihnen aufgetürmt haben. Sie denken nur noch, ich muss statt ich will. Und um nicht durchzudrehen, sagen Sie sich regelmäßig, ich habe alles im Griff. Und wahrscheinlich haben Sie auch irgendwie alles im Griff. So wie einer dieser Jongleure mit den chinesischen Tellern, der ständig an langen Stäben diese Teller am Rotieren halten muss. Doch inzwischen passiert etwas, ganz heimlich. Sie haben keine Zeit mehr für die Dinge, die Ihnen eigentlich auch wichtig sind im Leben. Keine Zeit mehr für Freunde und Bekannte, für sich selbst, und Ihre Persönlichkeit wird irgendwie ärmer. Sie bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn Sie einfach mal nichts tun. Die Arbeit saugt ihr ganzes Leben auf und gleichzeitig verliert alles, was sie tun, irgendwie auch an Bedeutung. Es muss eben getan werden. Wenn Sie all das, von dem ich eben berichtet habe, nicht kennen, dann können Sie jetzt ganz behaglich Ihr Predigtnickerchen halten. Sie sind nicht gefährdet. Es kann allerdings auch sein, dass Sie dann ein ziemlich langweiliges Leben führen. Wer noch nie ausgebrannt war, der hat vielleicht auch noch nie gebrannt. Der war noch nie für etwas Feuer und Flamme. Für alle, die bei einem oder anderen der aufgeführten Punkte genickt haben, herzlich willkommen im Club der Stressis. Sie sind hier in der Predigt richtig, denn Sie laufen Gefahr, kaputt zu gehen. Im Gottesdienst anders am letzten Sonntag hatten wir das Thema Midlife Crisis. Anschließend kamen einige Gottesdienstbesucher zu mir und sagten, in der Predigt kam das Berufsleben zu wenig vor und die Gefahr auszubrennen in der Mitte des Lebens. Denen habe ich gesagt, kommen Sie nächste Woche, also heute, wieder. Gerade Menschen in der Mitte des Lebens, so zwischen 30 und, sagen wir, 60, stehen oft von mehreren Seiten unter Druck. Familie, die alten Eltern, die Kinder, Beruf, Existenz, Ängste und Sinnsuche. Eine Studie hat ergeben, dass wir heute netto 20 Stunden in der Woche mehr arbeiten als im Jahr 1990. Schon Schüler arbeiten heute deutlich mehr als früher. Von wegen Arbeitszeitverkürzung. Stattdessen gute Voraussetzungen für immer mehr Burnouts. In der Stressforschung spricht man von 7 Phasen bis zum Burnout. Die habe ich hier mal aufgelistet. Die erste: Wir sind begeistert. Doch weil die Arbeit nicht nachlässt, lässt unser Engagement nach. Das führt in der dritten Phase bei einigen zu Depressionen, bei anderen zu Aggression, also Rückzug oder Wut. Weil das an den Umständen aber nicht viel ändert, werden wir auf Dauer immer weniger leistungsfähig. Wir vergessen Termine oder übersehen anstehende Arbeiten einfach. In Phase 5 verflacht unser Charakter. Wir identifizieren uns nur noch über das, was wir tun, und vernachlässigen dabei unsere Persönlichkeit. In Phase 6 beginnen psychosomatische Reaktionen. Das heißt, wir werden krank, und Phase 7 ist die Verzweiflung. Wo stehen Sie gerade? 1974 prägte der Psychoanalytiker Freudenberger den Begriff Burnout, mit dem eigentlich das Durchbrennen einer Sicherung gemeint ist. Es fließt kein Strom mehr, weil die Spannung zu hoch war. Das Verrückte ist, diese ganzen körperlichen Veränderungen haben ursprünglich einen biologischen Hintergrund. Der Mensch braucht sie in 2 konkreten Situationen, in Kampf und Flucht. Stress verändert den Körper und aktiviert alle Bereiche, die wir für Kurzzeit Höchstleistungen brauchen. Doch diese Energie wird dann an anderen Stellen abgezogen, zum Beispiel beim Immunsystem. Klar, wenn mich ein Grizzly verfolgt, dann kann ich kurze Zeit auf meinen Grippeschutz verzichten. Aber eben nicht dauerhaft. Und ich glaube, dass wir uns weniger Gedanken über bestimmte Symptome machen sollten, als über diese Motivationen. Noch einmal, wer dauerhaft Stress hat, der ist entweder auf der Flucht oder er verkämpft sich. Die Frage für einen Stressi lautet nicht, wie bekomme ich meinen Kopfweh weg, sondern wogegen kämpfst du? Wovor läufst du davon? Und das geht bei den meisten Menschen ans Eingemachte. Warum machst du dir diesen Stress? Warum glaubst du, immer kämpfen zu müssen? Wovor hast du Angst? Wenn Sie heute aus diesem Gottesdienst gehen und sich diese beiden Fragen ernsthaft stellen, wogegen kämpfe ich eigentlich, wovor laufe ich davon, dann kommen sie ein ganzes Stück voran. Burnout jedenfalls heißt nichts anderes als einzugestehen, ich habe den Kampf verloren oder ich habe keine Lust und Kraft mehr, davon zu laufen. Der Predigttext, der Text aus der Bibel, den die Kirche vorschlägt für den heutigen Sonntag mit dem Namen Oculi, erzählt die Geschichte eines Mannes in mittleren Jahren, der einen klassischen Burnout erlebt. Elia heißt dieser Mann. Ich lese uns aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 13a. Und König Ahab sagte seiner Frau Isabel alles, was der Prophet Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter ein Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Elia sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Soweit der Text vom Propheten Elia aus dem ersten Buch Könige. Schauen wir uns diese Geschichte noch einmal an nach diesen sieben Phasen. Die erste, Begeisterung. Was war Elia begeistert von seinem Job? Er hat unter anderem Schaukämpfe veranstaltet. Gott gegen irgendwelche heidnischen Götzen. Sein Highlight wird wenige Verse vor dieser Geschichte geschildert. Ein Duell, er stellvertretend für Gott gegen 450 Priester des Baal-Kultes. Die Aufgabe war, welche Gottheit kann aus heiterem Himmel ein Feuer entzünden und einen Stapel Holz in Flammen aufgehen lassen? Die 450 Priester des Baal strengen sich mächtig an, schreien, flehen, kratzen sich auf. Aber nichts, kein Funke springt über. Und als sie müde werden, kommt Elia und sagt, Jungs, holt mal ein paar Eimer Wasser und schüttet sie über das Holz hier. Mein Gott mag es nicht, wenn sein Job zu leicht ist. Und als alles so richtig trieft, schickt Gott einen Blitz der das Holz entzündet, und auch die Baalspriester, unangenehmer Nebeneffekt, hätten ja auch nicht so nah dabei stehen müssen. Elia kämpft für seine und für Gottes Träume und er gewinnt. Er ist erfolgreich. Und trotzdem packt er es nicht. Trotzdem steckt er kurze Zeit nach diesem Erlebnis des Triumphes in der Verzweiflung. Elia spürt, dass er den neuen Herausforderungen nicht gewachsen ist, dass die Macht der neuen Gesellschaft, in der der Glaube keine Rolle mehr spielt, ihn überrollt. Und was passiert? Er bekommt Angst und will nicht mehr. Er hat sein Prophetsein satt. Statt die nächste Herausforderung anzugehen, flieht er in die Wüste. Phase 2. Er wird depressiv und schickt sogar seinen Diener weg, um allein zu sein. Phase 3. Irgendwann kann er nicht mehr. Vor allem aber glaubt er nicht mehr an sich, Phase 5. Er sagt frustriert, ich bin nicht besser als meine Väter. Er fühlt sich jeden Tag schlechter und wird krank und gibt schließlich auf. In der Bibel heißt es, er ging einen ganzen Tag lang in die Wüste, bis er zu einem Wacholderbusch kam. Und dort setzte er sich hin und wünschte sich zu sterben. Die Batterie ist leer. Dieser Mann kann einfach nicht mehr. Ich hatte gesagt, die beiden entscheidenden Fragen sind, wogegen kämpfst du und wovor läufst du weg? Elia kämpft gegen seinen schwachen Glauben, gegen das Gefühl, alles selbst schaffen zu müssen. Er traut Gott nicht mehr zu, wirklich die Situation in der Hand zu haben. Der Prophet läuft davon vor seiner Todesangst, vor der Angst, dass er nicht mehr weiß, was er noch machen soll. Er hat kein Ziel mehr. Und Elia sieht das alles selber nicht. Er hat die Kraft nicht mehr dazu. Wie gut, dass Gott eingreift und Gott höchstpersönlich für Elia sorgt. Gott schickt Elia einen Engel, der dem Verzweifelten Wasser und Brot gibt. Komm erst wieder zu Kräften. Du rennst und rennst. Lass dich erst mal stärken. Ich mach dich stark. Ich schenke dir neues Selbstvertrauen, das ist die erste Antwort Gottes auf den Burnout des Elia. Die zweite, Gott gibt Elia ein Ziel. Er sagt, ich habe noch so viel vor mit dir, mach dich auf. Ich zeig dir ein neues Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Ich werde dir sagen, wo du lang gehen sollst. Die Antwort auf Ziellosigkeit kann nur ein neues Ziel sein. Stress wird man nicht einfach los. Man muss wissen, was man stattdessen will. Drittens, Gott verspricht Elia Freunde, Gleichgesinnte, die so denken wie er. Er sagt, ich schicke dir Freunde, die zu dir stehen und dich entlasten. 7000 Menschen wirst du treffen, die deine Ideale teilen, die vor allem den Glauben mit dir teilen und zu dir stehen. Mit Stress wird man nicht alleine fertig. Kläre mit Freunden, wogegen du eigentlich kämpfst. Das ist eine, wie ich finde, ganz bemerkenswerte Tatsache der Bibel. Immer dort, wo Menschen nicht mehr konnten, schickte Gott ihnen Freunde zur Seite, die sie entlastet haben. Heute würde man von Delegation oder Teamwork sprechen. Jesus bekommt nach seiner Zeit in der Wüste 12 Jünger. Mose bekommt, als er am Ende ist, ein Team von 70 Ältesten zur Seite gestellt. Und Elia, dem es ganz besonders schlecht geht, bekommt sogar 7000 Gleichgesinnte. Viertens, Gott zeigt Elia, ich bin bei dir. Und zwar auf erstaunliche Weise. Erst kommt ein Sturm, der Felsen und Berge zerreißt, dann ein Erdbeben, danach eine Feuersbrunst. Und jedes Mal könnte man denken, bei all diesen ungeheuren Naturgeschehnissen muss Gott dabei sein, da muss er drin sein, ganz mächtig. Aber immer nur heißt es, Gott war nicht in dieser Erscheinung. Und dann kommt am Ende ein sanfter Wind, ein sanftes Säuseln. Und Elia weiß plötzlich, das ist Gott. Dieses sanfte, umhüllende, weiche Wehen, das ist Gott. Da ist Gott drin. Ich muss bei Gott nicht mehr kämpfen, muss nicht davonlaufen. Wenn wir bereit sind, Gott zu begegnen, und er sich uns zeigt, dann wissen wir plötzlich, dass er da ist. In einem Wehen des Windes, das man überall auf der Haut spüren kann, ganz gleich, wo auf der Welt man ist, im Hauch eines Windes, der jetzt auch um diese Kapelle weht. Mich fasziniert das, dieser vierfache, liebevolle, fürsorgliche Weg Gottes, mit Elia in seiner Zerbrochenheit umzugehen. Ich schenke dir neues Selbstvertrauen, indem ich dich stärke, ein Ziel, für das es sich neu zu leben lohnt. Ich schicke dir Freunde und ich mache dir deutlich, ganz eindrücklich und sinnlich erfahrbar deutlich, dass ich bei dir bin, um dich bin. Zum Schluss der Predigt möchte ich Ihnen ganz persönlich sagen, ich weiß nicht, an welchen Orten, bei welchen Menschen oder in welchen Situationen Sie nicht mehr können, aber ich glaube, dass dieser vierfache Weg zu neuer Kraft für jeden von uns gilt und dass er uns hilft zu klären, wogegen wir kämpfen und wovon wir davonlaufen. Gott hat uns zugesagt, dass er uns nicht verlässt, nicht versäumt. Das sagt er in seinem Wort in vielfältiger Weise. Diese Zusage dürfen wir in Anspruch nehmen. Das sanfte Wehen Gottes umgibt uns gerade dann, wenn wir selbst nicht mehr weiter können. In Jesu Namen. Amen.